Ich begrüße Sie hier. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Eigentlich ziemlich zahlreich für diese Zeit. Es schaut auch schon aus, als ob es jetzt 10 oder 11 in der Nacht wäre. Ich komme mir vor wie in Platos Höhle. In Platos Höhle ist es nämlich auch erster Essay von Susan Sontag. Der erste Essay heißt In Platons Höhle. Sind wir jetzt auch da ein bisschen. Aber ich entführe Sie jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer schönen griechischen Insel. Sie haben einen Fotokurs besucht. Es ist 5 Uhr Nachmittag, also beste Zeit zum Fotografieren. Sie sitzen in der Nähe des Olivenhains, Meer, der Kursleiter kommt und der Kurs beginnt. Und er beginnt mit Technik. Was sind Brennweiten, was ist ISO, was ist die Verschlusszeit, was soll das und wie kriege ich das da Schärfentiefe und wissen Sie das noch? So war es natürlich nicht. Nein, der Kursleiter hat uns die beste Kamera der Welt gezeigt. Das ist die beste Kamera der Welt. Ja? Und mit dieser besten Kamera der Welt hat er uns hinausgeschickt in den Olivenhain. Oder das war dort ein alter Bauernhof. Ich glaube, die Lucia weiß, wovon ich spreche. Und dort sollten wir mal schauen, welche Motive gefallen uns. Und dann war etwas ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, geht ganz, schaut einmal da nur durch. Schaut sich einen kleinen Ausschnitt an. Geht ganz nah ran, und zwar von unten, von oben, von der Seite und so weiter. So hat er uns in diesen Kurs eingeführt. Das ist mir bis heute in Erinnerung. Und als ich dann dieses Zitat von Robert Capa gelesen habe, if your photographs aren't good enough, you aren't close enough, dann ist mir das wieder eingefallen. Nahe dran gehen, ja? Nahe an das Foto rangehen. Und natürlich bei Robert Capa hat das noch einen ganz, ganz anderen Sinn. Das ist einer der bedeutendsten Kriegsfotografen gewesen des 20. Jahrhunderts, hat den spanischen Bürgerkrieg dokumentiert und er war dort nahe dran. Er war aber nicht nur nahe dran am Motiv und so weiter, er war auch nahe dran mit seiner ganzen Einstellung, denn er hat den spanischen Bürgerkrieg eben auf der Seite der Republikaner fotografiert und er ist dorthin gegangen, weil er eben auch seinen Beitrag leisten wollte, den Faschismus in Europa aufzuhalten. Das ist so seine Geschichte und wir haben hier eben ein Bild, The Falling Soldier, von ihm, eines der bekanntesten Bilder des spanischen Bürgerkriegs, auch von ihm, das er dann geschossen hat. Man muss bei Robert Capa auch sagen, er war nicht alleine. Es wäre jetzt ganz gemein zu sagen, es war er alleine. Dankeschön, das ist mir beim Herfahren jetzt nur eingefallen. Es gab auch die Gerda Taro dabei, das war seine Lebenspartnerin und die haben das Ganze ziemlich gemeinsam gemacht und sie waren ein wirklich tolles Paar, bis sie eben dann gestorben ist. Und das hat ihn dann ehrlich gesagt auch ziemlich viel Existenz gekostet. Er war dann sehr... Ja, er war traurig, aber er hat sich dann völlig in die Arbeit gestürzt und ist dann 1954 in französisch Indochina oder Vietnam gestorben und zwar auf eine Tretbombe getreten. So war es mit Robert Capa. Er kommt aus Ungarn, musste dort aus politischen Gründen ungefähr um 1930 verlassen und hat dann eben das Leben anders gelebt. Dieses Bild, The Falling Soldier, ist natürlich mehr als ein Foto. Ja? Man kann es irgendwie vergleichen mit Picassos Guernica. Es ist irgendwie so ein Symbol. Es ist ein Symbol gegen den Faschismus, ein Symbol für das freie Spanien und hat eine völlig andere Geschichte. Ja, und es erzählt eben von einfachen Menschen, die sich für ein freies Spanien einsetzen und die Botschaft ist nie wieder Krieg. Blöderweise ist die Rechnung damals nicht aufgegangen und wie wir sehen, geht es auch bis heute nicht auf. Aber trotzdem ist es gut, dass es solche Fotos gibt. Robert Capa hatte einen Bruder. Cornel Capa, der ist einige Jahre später geboren, hatte auch im Vergleich zu Robert ein wirklich langes Leben und hatte einige Aufgaben. Und eine Aufgabe von Cornel Capa war, dass er mal das Erbe seines Bruders verwaltet. ja, also diese Fotosort. Es wurde später auch ein Koffer mit Fotos von Robert Capa gefunden, auch mit diesen zu arbeiten. Das war das eine. Das zweite ist, er war selbst ein toller Fotograf. Er hat das ICP gegründet, das International Center of Photography. Und er hat praktisch den Begriff Concerned Photography geprägt. Ich sage dann gleich, was das ist. Wichtig ist jetzt, zumindest für mich war das wichtig bei der Ausstellung, dieses Zitat, das ist zwar von einem anderen Fotografen, aber er hat es immer wieder verwendet. There are two things I wanted to do. I wanted to show the things that needed to be corrected and I wanted to show the things that needed to be appreciated. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen weg nur von der Kriegsfotografie. Also nicht nur die Fotos oder die Situation, die einfach verbessert werden soll, sondern einfach, was auch bewundert werden soll. Das heißt, unser Leben besteht aus Situationen, die verändert werden müssen und aus Situationen, die einfach schön sind. Und beide gibt es und beide sind gut. Und für mich ist das ganz wichtig. Sie werden am Ende dann sehen, wenn ich zu La Gazzi-Baden komme, dass das schöne Fotos sind und die aber auch etwas aussagen über die Situation in unserer Welt. Ja, Concern Photography, das heißt eine Fotografie, die betroffen macht, ja, die etwas aussagen wollen. Ja. Eine Concern heißt auch, sich Sorgen um etwas. Ja. Und warum ich das jetzt so bringe, liegt daran, dass es in Baden, fangen wir in Frankreich an, dann dort hat es angefangen, La Gazzi-Lie in der Bretagne, dort gibt es jedes Jahr ein großes Fotofestival. Ein Riesenfotofestival und Baden übernimmt das immer ein Jahr später. Wenn Sie ab Mitte Juni bis Mitte Oktober nach Baden fahren, haben Sie, und ich bin überzeugt, ziemlich die gleichen Fotos, aber die übernehmen das einfach. Ja? Machen es aber noch größer, denn Baden, La Gazzi-Lie ist ein Dorf, Baden ist eine Stadt. Aber es gibt in La Gazzi-Lie zwei Rundgänge und es gibt in Baden zwei Rundgänge mit Fotos. Ja? Die einfach Fotos bringen mit diesem Anspruch, mit Fotos mit dem Anspruch dieser Art von Fotografen, dass sich etwas ändern soll. Also La Gazzi-Lie Baden, aber es gibt noch eine Stadt und das ist Zürich. Dort gibt es ein Fotofestival, das ist Open Your Eyes. Und das ist noch ein bisschen spezieller. Denn die orientieren sich an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Da gibt es so 17 SDGs und diese Entwicklungsziele werden thematisiert mit Fotos und dann gleichzeitig auch noch mit Texten von der ETH Zürich. Das heißt, es wird sowohl die Situation durch die Fotos gezeigt, als auch man kann sich dann auch informieren. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen, dass das vielleicht gar keine so eine schlechte Idee ist, ja, dass man das so macht. Deswegen Concerned Photography, das ist ganz wichtig, wird später wieder kommen. Aber bleiben wir jetzt bei den Bildern und auch noch ein wenig bei den Kriegsbildern. Was bewirken überhaupt Bilder, wenn sie das Elend unserer Welt vor Augen führen? Was soll das? Was sollen wir mit dem Wissen anfangen, dass es solche Sachen gibt? Und diese Fragen, unter anderem, hat sich die amerikanische Essayistin Susan Sontag gestellt. Sie ist also Theaterregisseurin, Essayistin, Philosophin, ja und nein, also nicht direkt, aber sie hat durchaus einige Sachen auch geschrieben. Und sie hat sich diese Fragen gestellt und sie hatte ein Erlebnis. Das habe ich Ihnen hier abgedruckt. Und zwar, es geht um die KZ-Fotos. Als ich diese Fotos eben aus Dachau und Bergen-Belsen betrachtete, zerbrach etwas in mir. Eine Grenze war erreicht und nicht nur die Grenze des Entsetzens. Ich fühlte mich unwiderruflich betroffen. Verwundert. Etwas in mir begann sich zusammenzuballen. Etwas starb und etwas weint noch immer. Zu lesen im ersten Bändchen, das ich geschrieben habe, über Fotografie im ersten Essay. in diesem Bändchen aber ist sie eigentlich, sie liebt zwar die Fotografie, aber sie ist hier sehr pessimistisch eingestellt. Ja? Und meint, ja, was kann Foto, sie schreibt auch in Platons Höhle, wir bleiben in Platons Höhle beim Fotografieren. Ja? Und was kann Fotografie? Ja, Fotografie kann sogar, wenn es viele sind, wenn es immer Kriegsbilder sind, wir stumpfen ab. Ja, wir brauchen eigentlich nur schauen, wie es uns mit Bildern aus dem Irakkrieg geht. Ich meine, jetzt muss man sich in der TV-Sendung sowieso schon Gaza und Irak teilen. Das ist eh nur mehr die Hälfte. Aber wie geht es uns, wenn wir immer wieder das Gleiche sehen? Wir stumpfen ab, sagt sie, dass die Möglichkeit besteht. Ja? Das Zweite, es kann auch alltäglich sein. Wenn das immer wieder vorkommt, na, dann gehört es einfach dazu. Auch die Gefahr besteht, wenn man dauernd solche Bilder zeigt. Und dann gibt es auch eine dritte Sache, die sie hier in diesem kleinen Büchlein erwähnt, und das ist ganz, ganz interessant, und ich hoffe, ich habe es da. Habe ich es jetzt da oder habe ich es nicht? Ja. Und das hat sie unter anderem auch bei Platon entdeckt, in der Politeia, dass es so sein kann, dass es uns ja manchmal sogar gefällt, wenn es so Elendsbilder gibt. Denken Sie doch einmal daran, vielleicht ist es auch Ihnen schon mal passiert, dass Sie bei einem Unfallberg vorbeifahren wollten und Sie konnten nicht, weil da so viele Schaulustige gesehen sind, die das Ganze einfach sehen wollten, ja, bis sie Voyeur spielen, ein bisschen voyeuristisch arbeiten. Und sie hat das bei Platon entdeckt, die gleiche Szene, und die lese ich Ihnen kurz vor. Ich habe einmal etwas gehört, das ich auch für wahr halte, Leontius. Und zwar, Leontius, der Sohn des Aglaion, kam einmal vom Piräus herauf, außen entlang der nördlichen Mauer. Und da sah er, dass beim Scharfrichter Leichen lagen, und empfand zugleich das Verlangen, sie anzuschauen. Zugleich aber wandte er sich voll Unwillen ab. Eine Weile kämpfte er mit sich und verhüllte seinen Blick. Als er aber sein Verlangen siegte, tat er die Augen weit auf, lief zu den Leichen hin und rief: Da, ihr verfluchten Augen, genießt den schönen Anblick. Platon, hallo, die Zeit ändert sich nicht. Das war aus dem ersten Büchlein von Susan Sontag über Fotografie. Das zweite ist 2007 entstanden, ein Jahr bevor sie gestorben ist. Das hieß dann Das Leiden anderer betrachten. Und da ist plötzlich eine völlig andere Haltung zu sehen. Ah, das will ich eigentlich. Na, ist egal, bleiben wir jetzt bei dem. Ja, sie ändert sich und sie sagt einfach, ja, auch wenn die Gefahr besteht, dass wir verallgemeinern, auch wenn die Gefahr besteht, dass wir abstumpfen und auch wenn solche Bilder dem Voyeurismus ein wenig in die Hände spielen, solche Bilder gehören gezeigt. Warum? Weil die Menschen, die leiden, und ich weite das jetzt natürlich aus, das war im Jahr 2007, nicht nur die Menschen, die leiden, sondern die Welt, die noch nicht in Ordnung ist, ja, die Welt, die einfach verändert werden muss, hat das Recht, gezeigt zu sein. Es soll gezeigt werden. Also sie hat damals nur von Menschen gesagt, die Menschen, die leiden, haben das Recht, gezeigt zu werden. Ich weite das jetzt aus, weil es jetzt schon einen anderen Kontext hat. Und deswegen soll man das auch machen. Ja, noch mehr. Sie meint, manche Fotos könnten gleichzeitig als Memento Mori dienen. Also so als, ja, das ist das Foto, das mich immer wieder an etwas hinführt und erinnert. Ja? Als Objekte der Kontemplation, die uns helfen, unseren Wirklichkeitssinn zu vertiefen, als weltliche Ikonen. Ich muss gestehen, bevor ich das gelesen habe, habe ich mir so in der Vorbereitung, weil das hat ja doch recht lang gearbeitet jetzt das Ganze, mir das Wort Kontemplation ist mir da eingefallen. Ich dachte, eigentlich, und das wäre es doch schön, so ein kontemplativer Gang durch eine Fotoausstellung, aber kontemplativ Fotos betrachten, ja, und wirken lassen. das wäre eine Möglichkeit. Weil mir geht es ja vor allem darum, wie kann man denn solche Ausstellungen nutzen, um sie auch in diese ethische Bildung oder was auch immer reinzubringen. Ja? Und sie hat aber dann selbst dieses Wort Kontemplation beschrieben und da habe ich mich sehr gefreut. Fotos als Memento Mori. Das ist zum Beispiel ein Foto, das man sich wirklich irgendwo hinstellt, nicht weil ich es noch nicht kennt, sondern weil es mich immer wieder an eine Situation erinnert. Und sie hat dann noch einen anderen schönen Ausdruck. Sie meint, wir sollten uns von den Fotos heimsuchen lassen. Ja? Ich habe das Wort dann, ja, für mich hat Heimsuchen was Positives gehabt. Und ich google, und plötzlich ist das ja was, der Schrecken sucht uns heim. Lustigerweise ist dann in Alten auch noch gegangen, das Neue Testament Maria Heimsuchung, als sie merkt, sie ist schwanger. Was soll denn das Ganze wieder? Weil da habe ich auch schon einen anderen Bezug dazu. Weil bei der Heimsuchung, sogenannten Maria, jetzt kommt ja zum Schluss, na komm, krieg den Schrappen und fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft im Neuen Testament. Ja. Das ist eine ganze Heimsuchung. Aber wir sollen uns von den Bildern heimsuchen lassen. Die sollen etwas machen mit uns. Das wäre für Susan Sontag eben das Wichtige bei diesen Bildern. Ja? Diese Heimsuchung durch die Bilder. Ja, aber, und jetzt kommen Sie noch zu einer Forderung, die ja noch schräger ist. Daran scheint sich dann auch die Forderung nach einem Pendant zu einem geweihten, der frommen Andacht gewidmeten Raum zu knüpfen, der zu solcher Betrachtung besonders geeignet wäre. Wir sind also jetzt wirklich in fast schon einem halbsakralen Raum drinnen, um diese Fotos zu würdigen, die Situation zu würdigen. Naja, aber auch in dem Sinne, in einem durchaus positiven Sinne, dass die mit uns selber was machen und wir zu einer Veränderung beitragen können. Das sind die Forderungen. Ich habe jetzt der Folie übersprungen, das macht aber nichts, weil ich sage es einfach, ist auch besser so, dass man nicht immer alles lesen muss. Sie hat jetzt aber eine ganz wichtige Forderung und die gefällt mir besonders gut. Sie sagt nämlich, es soll weder bei Mitleid bleiben, noch bei Rührung oder totaler Betroffenheit bleiben. Man muss irgendwie schauen, dass man das dann in Schrift, mit Schrift ergänzt. Und was heißt mit Schrift ergänzen? Mit Schrift ergänzen kann das zum Beispiel heißen, was in Zürich da steht mit diesen Kuben, wo dann die Texte sind und die ETH sogar schon Vorschläge hat. Dann ergänze ich den Fotoeindruck, der tief sein kann, mit Informationen. Mit Schrift ergänzen kann eine Situationsbeschreibung sein. Wenn Sie zum Beispiel in Baden sind, ist bei jedem Foto dann auch dabei, was ist das, was hat das für einen Hintergrund. Ja, liebe Leute, und mit Schrift ergänzen heißt doch auch mit Philosophie ergänzen, oder? Ich denke, es hat ja auch was mit Schrift zu tun und mit Schriften zu tun. Und da denke ich mir, da kann jetzt diese Begegnung sein, zwischen Foto und zwischen Philosophie. Ja? Und das macht dann durchaus auch Sinn. Sie sagt, es ist interessant, sie ist ja eigentlich keine Philosophin, aber sie sagt, ich könnte mir zum Beispiel dabei Folgendes vorstellen oder Fragen stellen. Wer hat, da, und sie redet jetzt wirklich nur von Kriegsgeschichten und von Elend, also sie hat das Positive noch nicht drinnen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wer hat das, was auf dem Bild zu sehen ist, verursacht? Wer ist verantwortlich? Ist es entschuldbar? War es unvermeidlich? Haben wir eine bestimmte Situation bisher fraglos akzeptiert, die in Frage gestellt werden sollte? Das wären laut Susan Sontag die Fragen, die wir dann an diese Bilder stellen könnten. Ja? Und ich denke, da sind wir jetzt beim Text gelandet. Und jetzt wird es auch Zeit, ein bisschen zur Philosophie zu kommen. Es gibt mehrere Ethiken. Ja, man könnte schon bei Schopenhauer anfangen, wenn es um die Tierethik geht, die sich mit dem Leid der Tiere beschäftigen und so weiter. Ich habe rein aus persönlichem Interesse einfach Corinne Peluchon gewählt mit ihrer Ethik der Wertschätzung. Ich habe zum ersten Mal von ihr gehört, vor 3 Jahren, als ich meine Arbeit geschrieben habe im Rahmen meiner Ausbildung als philosophischer Praktiker. habe auch dann gehört, dass sie den Günter Anders Preis in Wien 2020 bekommen hat und dass niemand geringerer als Konrad Paul Liessmann dann die Laudatio gehalten hat. Und man gedacht, okay, wenn Liessmann die Laudatio hält, dann kann man sich auch wieder weiter beschäftigen damit. Und dann hat es mir gedacht, was schauen wir mal. Und ich habe mir gedacht, okay, das interessiert mich jetzt. Was sagt denn prinzipiell diese Frau vom ethischen Standpunkt her? Was möchte sie? Und es war mir schon klar, dass sie eher schon in diese Richtungen auch denken. Daher ein paar Worte zu Corinne Peluchon. Sie ist in Frankreich, sie ist Ethikerin, Philosophin, politische Philosophin, war in Hamburg und sie möchte eine Tugendethik. Und zwar Ethik der Wertschätzung. Wertschätzung ist etwas ganz Wichtiges bei ihr. Sie hat doch ein Buch geschrieben, Verbessern wir die Welt, Reparons le Monde, aber ich kann nicht Französisch, also vielleicht stimmt es auch so nicht, wie ich es ausgesprochen habe, aber Verbessern wir die Welt. Ja, und jetzt lese ich Ihnen die Wahl, warum die Jury des Günter Anders Preises diese Frau ausgewählt hat. Denn da ist sehr, sehr viel drinnen, was man denkt. Und die Jury schreibt, mit Corinne Peluchon wird eine europäische Denkerin prämiert, deren philosophische Gegenwartsdiagnostik radikal moderne, kritische Wege in eine ökologische Zivilisation aufzeigt, ohne die Errungenschaften der Aufklärung preiszugeben. In der Absicht, neue Umgangsweisen und Politiken des gemeinsamen Lebens zu entfalten, versteht sie das vermeintlich autonome Individuum der Moderne als verletzliche Kreatur in einer ebenso verletzlichen Umwelt. Und da ist schon sehr, sehr, sehr viel drinnen. Allein schon der Ausdruck, radikal moderne kritische Wege in eine ökologische Zivilisation hineinführen. Ohne die Aufklärung preiszugeben, aber auch nicht ohne die Schrecknisse oder die negativen Seiten der Aufklärung zu vergessen. Denn die Kritik an der Aufklärung gab es ja schon, die haben wir. Ja? Also die kann man, soll und kann man, ja, geht eh nicht bei uns in Österreich und in Deutschland schon gar nicht, dass man die wegnimmt. Aber sie meint, man könnte schon Aufklärung weiterdenken. Ja? Da hat sie dann einige Ideen. Dann, sie schreibt das vermeintlich autonome Individuum der Moderne, das heißt, das ist das Mensch, der sich entfaltet in Freiheit, als Subjekt entfaltet. Ja, aber er ist allein. Das ist auch ein Kritikpunkt, dieser Solipsismus. Ja? Und dann noch das vermeintlich autonome Individuum als verletzliche Kreatur in einer ebenso verletzlichen Umwelt. Und dass diese Verletzlichkeit auch einen Wert hat und dieser Mensch, der verletzlich ist, noch immer autonom ist und vielleicht nicht mehr in allen Bereichen so entscheiden kann. Aber in jedem, also sie macht, ich habe da ein paar Sachen gelesen, was sie über Altern denkt, ja, und was das bedeutet, ja, dass man Menschen in ihrer Verletzlichkeit aber als autonome Wesen sieht, ja, und nicht mehr als defekte Wesen. Gilt übrigens auch für Pensionisten. Ja? Wenn die irgendwie aus dem Beruf rausfällt, glaubt man dann auch schon, wozu eigentlich noch? Man futtert sie halt nur ein bisschen durch. Entschuldigung, die blöden Ausdrücke. Aber den Eindruck hat man schon. Ja? Gut, man kann es ja auch anders machen. Man kann eine philosophische Praxis dann machen. Aber ist eine andere Geschichte. Aber da ist schon sehr viel drinnen von dem, was sie denkt. Ja? Und mir scheint das durchaus sehr interessant zu sein. Hier ein anderes Zitat, wo Sie schon merken, dass sie über dieses autonome, individuelle, solipsistische Subjekt hinausgeht. Wenn wir bedenken, dass wir, sobald wir essen oder irgendwo wohnen, eine Auswirkung auf die anderen, einschließlich der kommenden Generationen haben, dann verstehen wir, dass wir relationale Wesen sind. Und aus dieser Einsicht erwachse der Wunsch, eine bewohnbare Welt weiterzugeben. Und das ändert alles. Ja? Wir haben also jetzt von der Philosophie her, nur jetzt von diesem Ansatz, und man kann ihn kritisieren, wie auch immer, das möchte ich aber dann nicht diskutieren, weil es mir um die Fotos geht, schon einige Pautas, kann man im Spanischen sagen, einige Hinweise, wohin die Reise gehen könnte. Ja? Und ich glaube, sie gibt da schon was. Was will sie? Sie will ein neues Weltverständnis. Mitwelt statt Umwelt. Wenn ich Umwelt sage, stehe ich auf dem Berg und schaue herum. Wenn ich Mitwelt sage, bin ich mittendrin. Sie werden dann ein Foto sehen, wo der Mensch wirklich mittendrin ist. Ja? Mitwelt statt Umwelt. Rücksicht statt Fortschritt. Na, das ist dann sicher die schrägste Forderung, die muss dann so sicher noch, aber Rücksicht, nicht Rücksicht statt Fortschritt. Ja? Also Rücksichtnahme auch und nicht einfach beinhart. Ich meine, was ist mit diesen ganzen Menschen, die jetzt auf die Straße gesetzt, nur weil dieser komische Tiroler Banker seine Sachen verhaut hat? Der gehört erstens ins Gefängnis. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass da noch manche dazugehören, aber was sollte es? Der hat einfach beinhart seine Geschichten drin, ohne Rücksicht auf Verluste der Arbeitsplätze in den verschiedenen Dingen. Ja? Aber jetzt ist er auch gegangen. Dann, ja, das ist natürlich ein Steckenpferd und da könnte man viel reden, werden wir wahrscheinlich auch nicht machen, Dualismen aufheben. Ist wirklich ein Dualismus zwischen Natur und Kultur. Ja? Ja? Körper und Geist, Tier und Mensch, ja? Das fordert sie, dass es also in Zukunft eher, dass man da versucht, also das habe ich, Anthropozentrismus verlassen wäre genau das letzte Tier-Mensch, ja? Dass man da, auch dazu wird es ein Foto geben. Ja? Und das letzte jetzt von ihr, der Schutz der Biosphäre, die Gerechtigkeit gegenüber den kommenden Generationen und den Tieren, gehören zu unserer Existenz und sollen im Mittelpunkt eines neuen Gesellschaftsprojekts stehen. Das wäre so die Forderung. Das waren kurz Corinne Pelluchon. Ja? So, das ist erste Seite von Festival Gassili Baden, Foto 2024. Weltnaturerbe ist der Titel. Vom 13. Juni bis 13. Oktober 2024 in Baden bei Wien. Ich habe schon gesagt, also La Gassili liegt in der Bredagne und ich meine, das kann ich ja ruhig sagen, der Leo ist schuld. Ich habe mich vorher gesehen, da draußen angespitzt, dass er endlich einmal was arbeiten soll. Und dann ist mir La Gassili eingefallen und ich habe eine Woche später mir einen Flug gebucht und bin nach La Gassili geflogen und habe mir die Ausstellung, die jetzt in Baden ist, dort angeschaut. Das heißt, ich habe dann schon gemerkt, was kommt heuer, sonst könnte ich wahrscheinlich nicht so reden. Ja? Und jetzt ist sie in Baden und ja, es ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte. Also die besten Fotografinnen der Welt zeigen faszinierende Bilderwelten in einer Open-Air-Galerie von 7 Kilometern Länge in der Gartenkunst und Fotokunst verschmelzen. So steht es einfach dann auf der Website, auf der ersten Seite. Die brauchen wir aber jetzt nicht. Also ich habe gesagt, es gibt nicht nur das Ganze in Gassili, in Baden, sondern das Ganze gibt es natürlich auch noch woanders, nämlich in Zürich. Und ich möchte mit folgenden 4 Worten zumindest meinen Vortrag beenden, es geht dann anders weiter. Zürich heißt Open Your Eyes, Zürich, und dann haben sie Stop, Think, Feel, Act. Diese 4 Wörter sind wichtig. Stop und schau. Think. Feel. Wir haben Gefühle drinnen. Hallo. Auch das gehört zur Philosophie. Und act. Und mir fällt dann irgendwie Marx ein. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Jetzt verändern wir sie. Ich würde sagen, es ist ein bisschen andere Geschichte. Denn es ist nicht so, dass dann die Philosophie vorbei ist und jetzt kommen wir, arbeiten wir, sondern wir müssen in jeder Situation immer wieder auch schauen, was heißt die Situation und wie können wir damit umgehen. Und ich ende noch einmal, stop, think, feel, act. Dankeschön.